Hallo und herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Heute darf ich zwei Gäste bei mir im Studio begrüßen. Meine Kollegin Susanne K. Hallo Susanne.
Hallo.
Und unseren heutigen Gesprächspartner, den Architekten und Assistenzprofessor Mladen Jadric. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Mladen Jadric ist nicht nur durch seine Projekte in Europa und Asien bekannt, sondern auch als Lehrender an der TU Wien und als vielfach ausgezeichneter Teilnehmer internationaler Ausstellungen, von der Architekturbiennale in Venedig bis zur Seoul Biennale in Korea. Sein jüngstes Projekt, das neue Fotomuseum in Seoul, verbindet experimentelle Architektur mit nachhaltiger Technologie und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Susanne, du hast dir das gerade vor Ort angeschaut. Du kommst frisch zurück aus Seoul, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Was waren deine Eindrücke da?
Ja, genau. Also ich hatte das Glück, dass ich mir dieses neue Museum anschauen konnte und ich war sehr beeindruckt. Das entsteht gerade ein neuer Kulturbezirk im Norden Seouls, wo auch eben das Fotomuseum ein Teil davon ist, und gleich daneben ist dieses erste Robot and AI Museum und das ist ganz hell und das Fotomuseum ist sehr elegant in seinem dunklen Outfit quasi, und das bietet jetzt auch innerlich eine perfekte Bühne für Fotos mit seinem zurückgenommenen Design. Genau, und ja, also es war nicht nur äußerlich schön, es war auch die Ausstellung sehr beeindruckend und es ist ja auch ausgezeichnet worden mit einem Sustainability-Preis, ja, Austria Green Building Award, mit Photovoltaikanlage, Erdwärme und so weiter. Ja, dann gleich die Frage, wie übersetzt du denn nachhaltige Gesamtkonzepte in konkrete gestalterische Entscheidungen? Weil das ist ja durchaus ein sehr extravagantes Konzept.
Museen sind bekannt als große Energieverbraucher. In dem Fall haben wir zu tun mit einem sehr speziellen Museum, der auch sehr gut ausgestattet ist. Daher war der Bedarf an speziellen Räumen, die Temperatur halten vom 0 Grad, 7 Grad, 14 Grad bis auf Zimmertemperatur extrem groß. Und wir wussten, dass diese Art der Gebäude irgendwann also auch energetisch und ökologisch ein großes Thema wird. So war diese Frage über Materialität und Konstruktion überhaupt von vornherein parallel dabei. Also wir haben das versucht, irgendwie von vornherein mit zu berücksichtigen, damit man nicht eben später, also diese Problematik von Museen, die wir kennen, also weil eben Temperatur auf einem und natürlich Feuchtigkeit und vieles andere auf einem bestimmten Level also ständig gehalten muss. Daher war das natürlich also von vornherein klar, dass sehr viel auch Geld, also die wir natürlich auch gerne anderswo also verwenden würden, aber einfach in diese Maßnahme fließen muss. Und vom Energiequellen, also wie diese also 54 Bohrungen, also tief, wo wir Geothermie nutzen, bis zum Solarpanelen am Dach, der voll ausgestattet ist, also mit Solarpanelen und vieles andere, also große Masse, die diese Gebäude hat. Also das waren alle, also nur einige der Maßnahmen, die in Planung wirklich von vornherein hineingeflossen sind.
Mhm. Und was ich auch gelesen habe, also ihr habt ja bei euren Projekten immer auch einen regen Austausch mit den Bauherrinnen, Klientinnen natürlich, aber auch mit den Menschen, die quasi in der Nähe dann mit euch zu tun haben. Also diese Idee von Partizipation scheint und Kooperation scheint da auch ganz wichtig zu sein. Wie ist es denn in diesem Fall gelaufen?
Eigentlich, also das war ein sehr interessantes Projekt. Ich glaube, das war ein Novum für uns alle. Also vom Auslober, die eigentlich vor 10 Jahren begonnen haben, diese Ideen zu entwickeln, also mit Fragen, die sie sich selbst gestellt haben, was soll in diesem Museum ausgestellt sein? Also ganze Geschichte Koreas geht sie nicht aus, also daher müsste man eine Auswahl treffen. Und durch zwei interessante Kongresse, die dort organisiert worden sind, durch Kuratoren, Fotografen und sagen wir mal Stadtväter, also auch Politiker, die involviert waren, hat sich herausgestellt, was ungefähr für Fundus also an dieses Museum geliefert sein kann. Weil man muss sich vorstellen, also alleine Thema weiß nicht, Koreakrieg würde sprengen, also alle möglichen Lagerräume, die dort vorhanden sind. Und so hat das irgendwie unter Credo, Museum is not enough, also die wir dann aufgenommen haben, also von vornherein eine Idee des Zusammenarbeiten, also vom Kurator, mit dem wir wirklich blendend von vornherein zusammengearbeitet haben, bis zum unseren Investoren, also Stadt Seoul, war das wirklich also interessant. Und ich glaube, das ist einfach in modernen Planung so, dass heutzutage gibt es keine Star-Architekten mehr. Also wir sind alle große Teams, wo jeder sein Teil zu erledigen hat. Und irgendwann muss man es auch anderen zulassen, also ihre Expertise dort, wo es angebracht ist, also, zu machen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise habe ich, glaube ich, Eindruck, dass wir nach 6 Jahren Ausführung einen guten Projekt so also, gemacht haben, alle zusammen. Mhm. Wir sagen das immer so, kollektive Planung, also einfach etwas, wo wirklich jeder von Grafiker, Kuratoren, Fotografen, also wir haben 350 Zuschauer bei diesen Kongressen immer dabei, also viele Leute haben ihre Vorschläge gemacht, wir haben vielen Gespräche geführt. Und das war mitten in Corona-Zeit zum Teil, also wo intensivst also Zoom also bis zum also heiß gelaufen ist, also jeden Tag um 3, 4 in der Früh aufstehen, damit man die Zeitspanne irgendwie, also ja, das ist viele kleine Geschichten, die wir dann später gerne erzählen als Kuriosum, aber ja. Also es war auch sehr viel natürlich Impact und sehr viel also Arbeit von unserer Seite notwendig.
Ja, genau. Also das wird ja auch in der Publikation erwähnt, die man ja schon anschauen kann vorab. Ich glaube, sie ist noch nicht im Print. Auf jeden Fall wird das ja auch erwähnt, dass es so viel um Kollaboration geht und dass so viele Leute beteiligt sind, was ja eigentlich so eine Gegenposition ist zu diesem Star-Architektentum und dem Genie sozusagen, das alles allein schafft. Aber jetzt davon abgesehen, also wir reden jetzt hier so lustig über Seoul, das ist ja jetzt nicht gleich ums Eck. Wie kommen Sie denn dort überhaupt hin? Oder wie kommst du dorthin?
Das ist eine lange Geschichte. Ich bin in Fernasien ungefähr 25 Jahre lang. Also gekommen bin ich eigentlich durch meine Unitätigkeit. Mittlerweile leite ich Austauschprogramme mit China, Korea und einige Japan-Universitäten. Und wir haben einen regelrechten Austausch. Viele Jahre später, nach dem Glenn Murkets Motto, also man sollte ein Teil, wo man bauen will, sehr gut kennen, habe ich gewagt, also zuerst in China Projekte zu machen und seit 12 Jahren eigentlich, also so lange sind wir im Seoul oder so lange bin ich also tätig, wagen wir uns also auch ein paar Wettbewerbe. Einen haben wir gewonnen, also ersten, also für das Museum, in eine spezielle Zeitspanne, wo Südkorea sich extrem nach außen geöffnet hat und in dieser Internationalität zelebriert hat, fast über Nacht eine Situation geschaffen hat mit einem Stadtarchitekten, also extrem viel nach außen zu bieten, Architektur Biennale ins Leben zu rufen und vieles mehr. Also in dieser gute Welle sind wir eigentlich, vielleicht ist es auch ein bisschen Glück, auch gekommen und auch in Korea etwas umgesetzt. Davor haben wir im chinesischen Stadt Hangzhou ein Dorf für die asiatische Olympische Spiele ASIAD geplant, nach unserem Masterplan wird ein Stadtteil für 60.000 Menschen gebaut. Wir haben dort auch einige Projekte, also von uns auch verwirklicht, also 2 Brücken zum Beispiel und so weiter. Also da ist, also wir sind sehr umtriebig oder wir, sage ich immer, weil ich fühle mich immer als Teil vom Team. Also ich bin nie alleine, also das sind immer Kollegen, Partner, auch vor Ort in China, Korea, auch in Japan und auch natürlich mein Team, also in Wien, also dem ich auch zum Teil das alles verdanke.
Ja, genau. Also es sind oft dann Kooperationsprojekte, die international auch funktionieren. Und genau, also eine Fragestellung von mir wäre ja auch gewesen, es sind ja sehr unterschiedlich maßstäbliche Projekte. Also wie gerade erwähnt, also ganze Stadtplanung, Brücken oder eben ein Museum, aber auch Wohnhäuser. Wie wird denn das ausgesucht? Also wie entscheidet ihr euch da dafür?
Also kleine Projekte gibt es nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Man kann in einem Sessel also lebenlang werkeln. Okay. Also das ist irgendwie ein Maßstab, an dem man sich zuerst dran gewöhnen muss. Also China habe ich erlebt in den Jahren, wo dieser Bauboom erst begonnen hat. Also Jahre 2000 war ich in Melbourne für ein Semester Gastprofessor unterwegs. Dorthin habe ich eine Pause in Hongkong gemacht und das war verheerend, weil dann musste ich nächsten 25 Jahre, Jahr für Jahr wiederkommen. Und habe ich mich konfrontiert mit einem ganz anderen Maßstab, wo einzelne Objekte weniger Rolle spielen, aber große städtebauliche Idee, Planung, also in einem ganz anderen Maßstab eigentlich relevant ist für das, was also für Umgebung. Und das war ein Maßstabsprung, wie gesagt, also den ich erst also sicher fühlen müsste, bevor ich mich gewagt habe, dort etwas zu machen.
Also das heißt, dass oft Reisen dorthin unternommen worden sind und Austausch mit Architekten, Architektinnen dort wahrscheinlich, oder?
Richtig, also wir haben also Workshops also mit Kollegen aus einigen Universitäten in China und Korea ins Leben gerufen. Später kam auch Japan dazu und das machen wir seit, wie gesagt, über 23 Jahre, ja. Jahr für Jahr, immer im Sommer speziell, wo wir alle mehr Zeit haben dafür. Viele Studenten, wir haben ein regelmäßiges Austausch, also auch Double Degree Programm inzwischen, wo Studenten ein Jahr, also in China, also oder ein Semester nach Japan oder Korea fliegen, um dort Zeit zu verbringen. Einfach eine andere Welt und auch Selbstreflexion zu erleben. Also ich finde diese Selbstreflexion, die mich selbst irgendwie als das kleine Marco Polo irgendwie am Anfang vertrieben hat, also wichtig auch für die alle junge Leute, dass sie einfach eine Möglichkeit haben, eine Welt, in der sie glauben, dass es alles ausmacht, einfach zu reflektieren, wenn sie in ein ganz anderen Universum kommen. Weil man sagt auch, China ist ein Universum für sich oder Korea genauso, Japan, das sind auch große Kulturen. Also von denen finde ich, also beschämend wäre, also für einen Intellektuellen, also etwas nicht zu kennen und so weiter. Also das gehört heute, glaube ich, zur Ausbildung dazu.
Mhm. Ja, aber gerade die Städte haben ja ganz andere Maßstäbe. Also wenn man sich das anschaut, zum Beispiel Seoul und Wien zu vergleichen, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Natürlich ist auch jetzt sehr viel mehr alte Architektur in Wien noch vorhanden, aber auch wie überhaupt das gedacht wird. Ja. Also ich denke, das hat auch mit dem Verständnis von Gesellschaft zu tun vielleicht. Wie würdest
absolut.
Du das beurteilen?
Also dazu gehört eine sagen wir mal, vertiefte Auseinandersetzung mit Kulturen vom Fernen Osten, aber auch mit Logik der Urbanisierung und einem vielleicht auch zivilisatorischen Punkt, also wo sie sich alle befinden. Also natürlich, also ich glaube nicht, dass ich ein Experte bin, aber ich sag's immer, ich kenne das ein bisschen besser als die andere. Und ich glaube, dass einfach ein Agreement, der weltweit sagt, also dass diese großen Migrationsströme, die jetzt in die Städte, also Leute aus den Dörfern, also Chinas konkret und so weiter treiben, einzig möglich sind in großen Städten. Also das heißt, dort müssen die Probleme gelöst werden. Also ich bin ja alt genug, um dich zu erinnern, also dass in Europa auch eine also interessante und ähnliche Diskussion geführt war. Also in den 80er Jahre wurde Berlin als Musterstadt der Wiederaufbau Europas und überhaupt also Städtebau Europas. Also wie sollen wir in Zukunft leben? Wie sollen wir die Städte organisieren, leben und so weiter? Sehr intensiv geführt wurde. Also das sehe ich als eine Fortsetzung nur im anderen Maßstab und also mit Alter, glaube ich, man kann auch ein bisschen mehr Erfahrung also aufnehmen und teilen und wie gesagt, also irgendwann wächst man in diesen Maßstab auch hinein.
Aber nach dieser reichlichen Erfahrung, was sind denn die größten Unterschiede in der Baukultur zwischen Europa und Asien?
Ha, also darüber kann ich stundenlang reden, aber vielleicht ist es Nummer eins Maßstab. Mhm. Also wir kannten, also als ich Student war, also 80er, 90er Jahre, war eigentlich Tokio als eine Antipod dessen, was wir hier kannten, auch in Maßstäblichkeit und Kleinteiligkeit, auch Intimität, die trotz diesem großen Maßstab vorhanden und möglich ist. Später, also habe ich verstanden, dass es einfach Geschwindigkeit ist, also mit dem vor allem, sagen wir mal, in China Infrastruktur und Städtebau vorangetrieben wurde und dass dahinter auch große Kulturen sitzen, die ihren Momente warten, um sich zu entfalten. Und das ist für mich also ein interessantes Aspekt, also von dem viel zu wenig berichtet wird und viel zu wenig in unseren Medien. Also wir kriegen nur irgendwelche schlechte Nachrichten aus dieser Teil der Welt oder irgendwelche politische, aber in Kultur fand ich das viel zu wenig transportiert, wie diese Selbstverständlichkeit und auch Selbstbewusstsein in Kultur, also sich in allen diesen drei Ländern in den letzten 15, 20 Jahren entfalten hat. Also das ist wirklich also hochinteressant, und ich habe das genossen. Also da sind so fantastische Architekten, Maler, also, was nicht, Künstler und so weiter, also die plötzlich jetzt so Weltkarriere machen. Also ja.
Also es hat einen enormen Qualitätsschub gegeben.
Oder? Absolut. Ich glaube, zuerst war er Quantität, also ich tue ein bisschen schwer mit dieser Kategorie, man muss immer so alles archivieren, aber sagen wir, also wenn das im 90er und Anfang 2000 also mehr Quantität war, schifften wir immer mehr Richtung Qualität in diesen Teil der Welt. Also es gibt auch genügend...
Und darf ich da noch eine Frage anschließen? Ganz am Anfang nämlich, ohne reichliche Erfahrung, was waren da die härtesten Learnings?
Härtesten Learnings. Also ist manchmal Mentalitätssache, also dass man gewisse Sachen, also ich bin sehr geduldig und sehr, wie glaube ich, also jemand, der sich sehr gut anpassen kann, habe volles Verständnis für viele Sachen, aber manchmal hat mich vor allem in Umsetzung der Projekte diese Flexibilität, die wir in Wien haben, gefällt. Also hier ist es auch vieles vorgeschrieben, vieles ist auch sehr strikt angehalten, aber manchmal gibt es ein gesundes irgendwie Teil des Verständnisses, der das irgendwie also Sachen einfach ausspricht und dann regelt auf eine bessere Art und Weise. Dort sind die Regeln oft, also durch diese strenge hierarchische Pyramide sehr, also man muss sie sehr streng verfolgen, und es ist sehr schwer aus diesem Korsett auszubrechen, und das, also trotz aller Liebe, also das hat mir manchmal also schon ein bisschen Kopfweh gemacht, aber ja, man muss auch manchmal Sachen nehmen, wie sie sind, und schlucken und weitergehen. Also es gibt immer einen größeren Ziel dahinter.
Ja, also ich möchte jetzt einmal auf dieses Zitat zurückkommen, das ich auf der Website gefunden habe. Und zwar heißt es, die besten Orte auf der Welt sind bereits vergeben, neue können nur erfunden werden. Da wollte ich jetzt nachfragen, weil da ja natürlich gleich ein paar Ideen dahinterher folgen. Ja, also die besten Orte, welche sind denn das oder welche wären das, und wie kann man neue erfinden? Wie funktioniert das?
Ja, das ist auch eine episch lange Frage, also die wahrscheinlich seit Jahrtausenden Leuten beschäftigt, und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum die Leute, also warum unsere Zivilisation die Städte dort gegründet hat, wo sie sind, also ob Klima, ob Einfluss vom Wasser, ob Ressourcen vorhanden und so weiter. Ich glaube, diese beste Orte, wie ich aus dem Scherz, also, aber das ist ein Reflex auf das, was ich eben Anfang des 21. Jahrhunderts erlebt habe in China, also wo die besten Orte, also diese wunderschönen Städte, die eine Zivilisation, die vielleicht 135 Millionen so Einwohner gezählt hat, Anfang vom 20. Jahrhundert, plötzlich mit 1,5 Milliarden plötzlich für sich bauen, erfinden muss, da ist eine Kreativität und einfach Erfindungsreichtum extrem gefragt. Also in diesem Sinne, also habe ich mehr über Gründung der Städte gedacht, also wie kann man sie also noch einmal erfinden, also wenn eben diese gute Orte, wenn diese Küstenregionen, wenn alle diese wunderschönen Buchten vom was nicht, Rio oder Seoul oder anderswo schon besetzt sind. Und ich glaube, das ist irgendwie unsere wichtigste wahrscheinlich Werkzeug, also der Architekten eben diese Fantasie, die man hat. In kleinem Maßstab ist es genauso. Also Museum ist auch ein gutes Beispiel. Also in einem Teil der Stadt mit 3,5 Millionen Leute, die dort eigentlich nur verschlafen und in die Arbeit laufen, also mit U-Bahn, einfach nichts sonst als Tätigkeiten haben, eine Kulturmeile mitzugestalten, die dann einfach dieser Stadtteil plötzlich zu einem Punkt, zu einem Zentrum macht, also für Nachbarschaft genauso wie für große Stadt, also die dahinter steht, also Chandong.
Genau. Ja, wir haben nämlich auch ein Café gesucht, das war sehr schwierig. Es war zwar ein Markt dort, gleich bei der U-Bahn-Station, das war sehr schön, aber Café... Es gibt so ein Café im Museum selbst, aber ja, da gab es halt wirklich nur Kaffee und einen Tee und so und sonst nichts.
Es wäre schade, wenn dieser informelle Teil der Stadt verschwindet. Also ja. das war nie unsere Absicht. Aber ich glaube, dieser Stadtteil einfach von der Größe her braucht auch wirklich viel mehr. Und jetzt haben wir quasi ein Vierer-Team, also mit diesen Startups für die Leute 55 plus, das ist links von uns, das haben Sie vielleicht nicht gesehen. Ganz interessant, also für die Leute, die so viel Erfahrung im Wirtschaft schon haben. Also dann sind die zwei Museen da als also verlängerter öffentlicher Raum, so verstehe ich das mindestens. Und es kommt ja eine K-Pop-Arena, größte der Welt, mit 70.000 genau. Besucher. Also das wird also dann sicherlich ein Ort, wo man sich also gerne trifft.
Kommen dann schon ab und zu Leute vorbei, ja?
Ich würde gerne die Hörerinnen da noch ein bisschen ins Boot holen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt Seoul nicht kennt? Ist das ganz im Zentrum? Wie schaut das aus? Was entsteht da?
Nein, das ist circa 40 Minuten weit weg vom Zentrum, eine U-Bahn-Station Shandong, also eine wichtige Kreuzung, die aber umringelt mit großen Gebäuden, also Hochhäuser eigentlich, also die nur zum Wohnen bestimmt sind, nur also nicht, also das Durchschnitt ist vielleicht 20 Stockwerke rumherum und diese relativ eintönige Landschaft ist überall zu sehen. Und sonst gibt es eben informelle Stadt, der hochinteressant ist. Also ich finde diese Mix der Maßstäblichkeiten also im Seoul extrem interessant. Überall dort, wo die sagen wir mal diese Planung der Städte irgendwie also Fehler gemacht hat, gibt es informelle Reaktionen auf das einen ganz anderen Maßstab. Das sind kleine Dörfer, die sich zwischen diesen großen Hochhäusern durchschlingen, also unterhalb vom U-Bahn entwickeln. Und ich finde das extrem interessant und eigentlich also man muss solche Sachen stützen. Nur unsere Aufgabe war eine ganz andere und wir haben uns eben mit diesen Kulturkenntnissen, die ich habe, also irgendwie gewagt, das zu machen und eben ich hoffe, dass das irgendwie dann gelungen ist, also dieses Museum zu bauen.
Und jetzt noch einmal zu den Projekten, also im asiatischen Raum, weil es wird ja oft auch behauptet, dass da so wenig Nachhaltigkeit irgendwie realisiert wird. Wie würdest du das beurteilen? Also ich kenne schon einige Projekte, die durchaus nachhaltig sind, wo auch zum Beispiel Nachnutzung wieder in irgendwelchen alten Firmengebäuden stattfindet, beziehungsweise sogar ganze Dörfer renaturiert werden, revitalisiert werden.
Ja, wie überall. Also ich glaube, dass die Kontraste sind sehr, sehr stark. Mhm. Es gibt sehr wohl als auch. Es gibt also, ich sag's immer, also mir hat dieses Projekt also mit Fotomuseum sehr gut gefallen, weil Architektur und Fotografie haben etwas Gemeinsames. Also bedecken alle mögliche auch Extreme, also die ragen von Banalität bis zum hohe Kunst und das ist natürlich also in diesen gebauten Welt sehr sichtbar. Es gibt also Projekte, die wo Finanz Nutzen sozusagen im Vordergrund steht oder also Druck, also einfach eine Menge zu schaffen, also einfach Quantität, aber mittlerweile gibt es extrem viel Qualität. Also es gibt gut ausgebildete Leute, die aus allen Ländern kommen und also ich meine Koreaner, die meistens in Amerika zum Beispiel studieren. Also das ist irgendwie so ein Pfad, der seit Dekaden dort üblich ist, dass man in High School schon in Amerika geht und dann erst wenn man Studium fertig ist, also zurück und dann das sind lauter Ivy League. Leute, die also wissen, wie man das macht und natürlich also auch extrem viel Wissen gekommen ist. Also in China hat man sie im 90er Jahre Overseas Returnees genannt, also die Leute, die außerhalb von China studiert haben und zurückgekommen sind. Aber ich habe diesen Eindruck nicht seit Dekaden, dass man denen irgendwas beibringen muss. Also die sind erst extrem gut und wissen alles. Nur die Strukturen, die natürlich also ein Frame herumbilden, sind vielleicht noch nicht so weit und oder können nur langsam also dieser Prozess unterstützen. Ja.
Und was ist das nächste Projekt? Ist das dann in Europa oder wird es auch wieder in Asien irgendwo sein?
Nein, ich komme gerade aus einer Baustelle, wo wir einen geförderten Wohnbau in Wien machen, also auch eine meiner Lieblingsaufgaben. Ich finde das extrem gut. Wir haben jetzt gerade 25 australische Studenten aus Sydney, also mit denen machen wir, mit einer Kollegin aus Sydney, UNSW, mache ich jedes Jahr einen Workshop, also mit TU-Studenten und gehen also in Wien Tag für Tag auf die Suche nach besten oder interessantesten, also auch chronologisch Wohnbauten, die in, also in den letzten 100 Jahren, sag mal, entstanden sind, auch zeitgenössische natürlich auch. Und wir bauen in einem sehr sensiblen Ort in Korea, nördlich vom Stadt Daegu, in einem vom UNESCO geschützten Dorf, eine Siedlung für die Wissenschaftler. Also da haben wir nur einen kleinen Teil als Beitrag, als geladene Architekten. Aber also das wird sicherlich klein, aber fein sein. Und ich freue mich schon auf den Baustellbesuch im Februar.
Okay, also das wird so ein Forschungszentrum oder sowas?
Das wird ein Zentrum, also zum Forschen, aber auch zum Wissenschaftler sind spezielle Leute, die spezielle Räume brauchen. Und die brauchen manchmal einen Ort, wo sie sich wohlfühlen.
Ja.
Ich glaube, darum geht es in erster Linie, damit sie eben kreativ bleiben. Ich glaube nicht, dass es eine Vorbestimmung gibt, also für Nutzung. Also die werden dort einfach verweilen, solange sie wollen. Ja.
Okay. Und der Ort, also die Räumlichkeiten, die ihr schafft, haben die dann einen Bezug zu dieser traditionellen Architektur oder macht ihr ein Kontrastprogramm?
Nein, also wir versuchen diese traditionelle sogenannte Hanok-Häuser neu zu interpretieren. Also ich habe mich da relativ gut eingelesen, habe sogar ein Buch geschrieben mit Kollegen aus Busan National University, also mit meinen Studenten gemeinsam und haben mich zum ersten Mal jetzt vor einem Jahr gewagt, also etwas in diese Richtung zu machen, also eine neue Interpretation von diesem traditionellen Haus, die eigentlich extrem interessant ist. Wir haben vor kurzem also eine tolle Ausstellung im Künstlerhaus, wo ich auch tätig bin, und haben Ehre gehabt, also Song Ha-sang, also wahrscheinlich die bedeutendsten Architekt Koreas, als Gast zu haben, wo auch solche Beispiele, also traditionelle koreanische Architektur in einer neuen Ausgabe also präsentiert worden sind.
Könnte das mal auch in ein Wiener Projekt einfließen, solche Erfahrungen?
Absolut. Ich glaube, dass was einem Architekten, glaube ich, aus Kreativität also hilft, ich glaube, es ist eben diese Weitsicht, also auch Elemente, sagen wir mal, andere Kulturen auch zu nehmen. Also in Wien gerade ist das eigentlich unsere Geschichte der letzten 150 Jahren. Also nicht nur vom Sempersche Architektur, die irgendwie Antike wieder für uns entdeckt hat, sondern später durch Orientalismus, dann später noch einmal durch Japanismus. Mhm. Also wir haben extrem viel Austausch. Nur viele wissen es nicht, also warum wir das alles machen, woher kommen alle diese Linie. Aber hat da nicht ein deutscher Philosoph gesagt, also Sloterdijk, glaube ich, also dass man irgendwie Ende 19. Jahrhundert uns ausgetauscht hat, also wir haben die japanische Kultur übernommen und die unsere und so weiter. Also da gibt es extrem viel Austausch und also eine meiner Lieblingsbücher also ist da eigentlich Italo Calvino oder Marco Polo irgendwie meint, also auf die Frage, warum erzählt man immer über das gleichen Stadt? Er sagt, naja, also wahrscheinlich nehme ich immer Reflexion auf Venedig, weil das kenne ich am besten. Ich brauche eine Stütze, einen Stein, damit ich irgendwie reflektieren kann. Und also ich glaube, das braucht jeder von uns. Ich glaube, es ist gesund, also andere Seite des Mondes oder Erde zu sehen. Mhm. Also diese Symmetrie der Welten, also wie der Claude Lévi-Strauss sagt. Also ist hochinteressant, als Beispiel für solche Vergleiche und ja, dass man sich manchmal auch selbst leichter findet.
Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das endet möglicherweise an der Bürokratie und am Technokratischen. Gibt es da manchmal Erlebnisse, wo du sagst, könnte ich jetzt nicht in Wien sein oder umgekehrt in Korea sein, um das eine oder andere Problem auf die koreanische oder Wiener Art und Weise zu lösen, wenn es um Vorgaben, Normen, Bürokratie, solche Dinge geht? Gibt es da einen Unterschied?
Ja, es gibt natürlich also Sachen wie, weiß nicht, also flache Dächer, die andeutig über Nordafrika und orientalen Welt also nach Wien gekommen sind oder Behandlung des Hofes oder was nicht, also unsere Idee über Hortus Conclusus kommt, wahrscheinlich hat er Wurzeln in persische Architektur, wenn nicht chinesische und so weiter. Also das sind, ich glaube, Sachen, die also dieser Austausch ist, glaube ich, viel älter und wie der Mishima einmal sagt, also Leben macht die Formen, aber man kann sie nicht beschreiben. Also die Form, also von dieser übernommenen Element ist nicht vorgeschrieben. Wie ich das verwende, ist meine Sache. Aber die Idee, die dahinter steht, also die kann man sehr wohl übernehmen und in eigene Kultur auch einfließen lassen. Ich glaube, dass viele Kulturen heutzutage einfach eklektisch sind, dass wir einfach von überall Einflüsse übernommen haben. Und das ist gut so, weil ich glaube, es tut uns allen ein bisschen reicher irgendwie, ja.
Auf jeden Fall, ja, genau. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, da ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sehr viel von unseren Kulturen einfach diese Zusammensetzungen sind, ja, und aus diesen wechselseitigen Einflüssen einfach auch florieren, ja, nur dadurch.
Mhm. Absolut,
ja. Ja. Du hast auch gesagt, also deine Studenten, Studentinnen, beziehungsweise die australischen Studenten, Studentinnen, schauen sich jetzt Wien an. Was ist jetzt für die besonders interessant, wenn sie in Wien herumlaufen und sich da die Wohnbauten anschauen im Vergleich zu Sydney zum Beispiel?
Also ein Thema, glaube ich, beschäftigt die ganze Welt. Das ist die geförderte Wohnbau. Also das ist eindeutig ein Thema. Also durch die nicht nur Qualität des Wohnens, sondern auch wahrscheinlich durch die Preise, die man zahlen muss, um irgendwo zu wohnen. Also vom Südamerika bis nach Asien identisch. Und Wien ist einer der Beispiele, die weltweit das am besten gemeistert haben, muss man auch mit Stolz dazu sagen. Und da gibt es viel zu sehen, viel zu lernen. Das ist nicht das erste Mal, dass die Leute nach Wien kommen, um etwas von Wiener Tradition, die in dieser Kontinuität auch selten ist. Es gibt andere Städte, die anders regiert werden, anders irgendwie gehen mit diesen Problemen um. Und einfach diese Kontinuität fehlt. Also, und ich glaube, dass wir haben schon die Leute aus Neuseeland, Australien, Kanada etc. in Wien gehabt, also geschweige Europa. Also ich glaube, dass dieser Austausch, also und so alles das, was die Studenten lernen, und ich sehe, wie Sponge irgendwie das Ganze einsaugen, also absolut eine Bereicherung für alle sind. Und umgekehrt, also wir können auch ein paar Beispiele von dort oder wir können mindestens zuhören. Also wie das Ganze finanziert wird und gesehen wird anderswo, ist interessant, weil dann könnte man auch reflektieren hier. Also vielleicht gibt es doch einen Schritt weiter und so weiter, weil das ist nicht immer leicht, also das so auf dieser Qualität zu erhalten.
Mhm. Ja.
Gibt es da in puncto Transformation der Bauwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit ein globales Niveau aus deiner Sicht oder sehr unterschiedliche Niveaus, aus denen man sich bewegt?
Sicherlich. Also ich lebe parallel in zwei Welten. Also ein Welt ist, ich sage immer, die Akademie, also die Leute, die unterrichten, und die andere ist vielleicht diese praktische Wirtschaft draußen, der nicht vielleicht auf die gleiche Art und Weise funktioniert. Nur wenn man jetzt so Diskurse liest, also was die Leute weltweit, worüber sie reden, worüber sie schreiben und was sie interessiert, und vor allem junge Leute, sind die Themen wirklich sehr ähnlich. Also vom Nachhaltigkeit bis zum zirkularen Wirtschaft, bis zum Wiederverwertung von Elementen, Recycling etc., gesunden Materialien. Also das ist sicherlich ein Shift in Diskurs. Und das Zweite ist natürlich, wie man das kommuniziert. Also das ist eine, glaube ich, wichtige Sache. Also wie kommt das jetzt, so wie dieser Podcast, zum Leuten, also sollen sie darüber lesen oder soll man denen irgendwie auf soziale Medien etwas posten? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Sachen so eine breite Masse erreichen, was Architekten bisher nicht unbedingt geschafft haben.
Genau, und was ich auch gehört habe, also im Gespräch jetzt neulich auch mit jüngeren Leuten, die gesagt haben, also sie wollen überhaupt nicht, dass jetzt noch neue Dinge erfunden werden, sondern dass endlich mal umgesetzt wird, was schon da ist, beziehungsweise sehr viel Neues eben erfunden wird, was kritisch gesehen wird. Ja. Das fand ich auch sehr interessant, also dass einfach diese Verweigerung des ewigen Konsums auch sehr stark vorhanden ist, offensichtlich. Ja,
ja, also wir leben jetzt einen Moment, also die Grenze des Wachstums irgendwie fast erreicht ist oder da ist, aber wie gesagt, also die Realitäten sind weltweit auch andere. Also wir leben in einem, also manchmal nicht unbedingt synchronen Welten weltweit, und es gibt, ich weiß nicht, viele Wahrheiten oder viele Situationen, die von Grund auf verschieden sind, also in Asien, in Afrika und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es ein allgemeines Rezept dafür gibt, außer dass die Erde irgendwie, also wenn wir auf sie, also bewohnen wollen, noch weiter also gerettet sein gehört. Ja, und ja. Und glaube, das ist etwas, wo ein allgemeiner Konsens also wirklich jetzt langsam herrscht. Ja. Mhm,
genau, da geht es halt um Kommunikation auch, ne? Dass ja. man sich austauscht, ja, und die besten Ideen dann sammelt. Genau.
Ja, dann hoffen wir, dass wir da auch was dazu beitragen können mit dieser Folge. So viel für heute im Architektur- und Bauforum mit Susanne Kahr und unserem Gast Mladen Jadric. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Dort können Sie auch unseren kostenlosen Architektur- und Bauforum-Newsletter abonnieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.